Resonanz und Replik. Der Podcast für die zweite Meinung.
Moin zusammen, hier sind Steffi und Micha mit unserer kleinen Audiokolumne Resonanz und Replik. Heute melden wir uns von der Ostsee in Schweden.
Genau, dies ist quasi unser Sommerinterview. Anlehnend an die Sommerinterviews, die man so aus vor allen Dingen den öffentlich-rechtlichen und Nachrichtenmedien kennt, weil wir haben heute auch wieder ein politisches Thema. Um was geht's heute, Michael?
Ja, es geht um den Podcast Hotel Matze, die Folge vom 21. Juli diesen Jahres zu und mit Olaf Scholz mit dem Titel »Warum bist du derzeit so unbeliebt?«
Wir haben uns diesen Podcast angehört, waren auch tatsächlich überrascht, dass es schon das dritte Interview ist, das unser Bundeskanzler Hotel Matze oder Matze Hilscher gibt. Kennen die anderen beiden Episoden nicht, aber waren jetzt doch interessiert, was Olaf Scholz quasi vor seiner Sommerpause zu erzählen hat. Das Interview geht insgesamt 1,5 Stunden knapp. Wie fandest du es?
Ich fand's super schwierig, in den Podcast reinzukommen. Ich finde den auch nicht so toll produziert, weil es viele Pausen gibt, wo man sich überlegt, kommt jetzt noch was oder ist mein Handy ausgefallen oder was ist los?
Also ging mir auch so.
Er wird hinten raus besser. Er hat ein paar interessante Stellen, aber es ist jetzt kein Podcast, wo ich sagen würde, den muss man gehört haben, um den Menschen Olaf Scholz zu verstehen. Wobei es für mich schon eine Überraschung war, dass er überhaupt und das schon zum dritten Mal in so einem offenen Podcast-Format auftritt.
Ja, mich hat's auch überrascht und ich habe ein bisschen gehofft, weil Hotel Matze höre ich immer wieder mal, eigentlich auch gern, aber leider nicht regelmäßig genug. Und das ist ja auch ein sehr freundliches Interviewformat, wo es auch eigentlich mehr um die Menschen geht als primär um ihre Arbeit, sage ich mal. Also ich finde, man lernt immer ein bisschen was über den Typus Mensch kennen, so ging es mir zumindest. Und mit der Erwartung habe ich mir jetzt dann auch den Podcast von Olaf Scholz angehört und war an der Stelle ein bisschen enttäuscht, weil es eigentlich sehr viel dann doch um seine Arbeit ging. Und ich finde, das Menschliche kam ein bisschen zu kurz. Wie ging es dir dabei?
Ging mir ähnlich. Ich glaube, das Menschliche kommt auch deshalb zu kurz, weil Scholz einfach nichts über sich verraten will.
Ja.
Als Person. Und das zieht er durch. Der Podcast beginnt ja mit einer Frage, wie geht's dir? Die beiden duzen sich.
Ja.
Noch nicht mal da gibt Scholz eine klare Antwort.
Ja, finde ich auch schade.
Und das ist natürlich einerseits keine wirkliche Überraschung, aber damit macht er so ein bisschen das Format kaputt und macht es dem Matze Hilscher auch schwer.
Gibt's ein Highlight für dich?
Für mich ein Highlight ist die Passage, wo es um das Thema Abschiebungen geht. Hilscher nimmt da Bezug auf ein Spiegel-Interview von Herbst 23, wo Scholz sinngemäß gesagt hat, wir müssen schneller abschieben. Und dann geht es um die Umsetzung und Scholz versucht zu erklären, wie kompliziert das Ganze ist und was konkret getan worden ist, um, ich sag mal, beschleunigt abzuschieben. Und egal, wie man zu dem Thema steht, es zeigt erstmal, dass er da weiß, wie das in der Praxis funktioniert. Also er stellt sich nicht einfach hin und sagt populistisch, wir müssen schneller abschieben, sondern er hat sich damit auseinandergesetzt. Er weiß, wie viel Behörden und Gerichte involviert sind, wie die Zuständigkeiten im Föderalismus eben auch schwierig verteilt sind. Und das erklärt er. Und die Aussage fand ich stark, sich hinzustellen und zu sagen, ja, und trotzdem müssen wir das angehen. Das hat mir gut gefallen an der Stelle. Gibt noch 1-2 andere Szenen. Aber in Summe, man muss erstmal da hinkommen und nicht vorher eingeschlafen sein oder abgeschaltet haben, bis das
zum Einschlafen
wird.
Tatsächlich gebe ich dir recht. Also ich würde sagen, auf die letzten 20 Minuten und der Podcast geht, glaube ich, 1,23 oder sowas. Also da, wie du sagst, muss man erstmal hinkommen und zwar jetzt mehr der Tatsache geschuldet, dass wir uns entschieden haben, diesen Podcast zu besprechen, dass ich es auch durchgezogen habe. Mir ging es ähnlich. Ich hatte am Anfang Schwierigkeiten reinzukommen. Also ich habe das Abhörtempo auch erhöht auf 1,3, um dann das Gefühl zu haben, normales Tempo zu haben. Ich finde, er ist zäh auch. Also Matze Hilscher ist ja auch kein schneller Sprecher, aber Olaf Scholz unterbietet ja auch nochmal alles, was Dynamik in der Stimme oder in der Sprache betrifft. Um auf ein Highlight bei mir zu kommen, war die Tatsache, dass er sagt, dass er nicht nur viel liest, sondern aktuell viele Bücher mit dem Thema KI gerade liest. Das fand ich sehr überraschend und habe ich nicht so erwartet. Wie ging es dir da?
Das stimmt. Das hat mich auch überrascht. Mir war bewusst, dass er sehr belesen ist, also wirklich viel liest. Das ist natürlich genau das, was man von so einer Führungspersönlichkeit erwartet, sich da auch zu bilden in solchen Themen, um dann Entscheidungen zu treffen. Ich fühlte mich da tatsächlich sehr abgeholt, weil er ja sagt, er muss die Technik nicht verstehen, aber er muss halt verstehen, wie es zu regulieren ist, wie man mit dem ganzen Thema umgeht.
Und welche Auswirkungen das auch hat.
Das war wirklich eine gute Szene, die passt, ne? Und vielleicht auch viel mehr Zukunftsgewandtheit zeigt als bei anderen Parteien, die entweder alles verbieten wollen oder zurück in die Vergangenheit wollen mit bestimmten Technologien. In Summe bleibt's trotzdem ein bisschen dünn, was man über ihn erfährt. Also er gibt keinen richtigen Blick in sein Innenleben. Mhm. Er ist leider weit davon entfernt, so ein Politiker zu werden, der auch mal ein bisschen erklärt und die Leute abholt. Nicht nur auf einer sachlichen, sondern auf einer emotionalen Ebene. Mhm. Und seine sachlichen Erklärungen sind ja auch immer, ich sag mal, sehr verkürzt. Beziehungsweise sie sind super ausschweifend und aber inhaltlich verkürzt, weil man am Ende überhaupt nicht mehr versteht, was war jetzt überhaupt die Frage. Da gibt's ja auch eine sehr schöne Szene in dem Podcast. Hielscher fragt was, Scholz redet unglaublich lang und Hielscher fragt, was war jetzt nochmal meine Frage? Da muss ich immerhin lachen, weil Scholz
die Frage noch wusste, ne?
Die Frage noch wusste, also Punkt für ihn. Aber das ist natürlich ein Spiel, das er meisterhaft beherrscht, Journalisten einzulullen, indem er super langatmige Antworten gibt und dabei nichts sagt.
Und sie zermürbt sozusagen. Ja, das finde ich auch. Stichwort nochmal Belesenheit. Gibt es noch eine zweite Stelle, die ich interessant fand, die dir auch im Vorgespräch jetzt zu dem Podcast aufgefallen war, Stichwort 45%. Möchtest du dazu was sagen?
Ja, danke. Die fand ich wirklich gut. Also er zitiert Obama, ich glaube auch aus einem Buch, was er gelesen hat von Obama, und spricht davon, dass Obama gesagt habe, man muss auch mal eine Entscheidung treffen, wenn man nur 45% sich sicher ist. Und das ist erstmal fair. Und ich glaube, das passiert Spitzenpolitikern auch immer wieder, dass sie Entscheidungen treffen müssen und eben nicht komplett alles überblicken können.
Ich fand, das war eine der menschlichsten Aussagen, weil es zeigt ja auch 45% sicher, also noch nicht mal zu 50. Das zeigt schon, da habe ich was im Magen, das drückt mir und ich muss jetzt entscheiden darüber. Also ich fand das
das
menschlichste.
Last des Amts, ja. Das zeigt es, glaube ich, absolut. Schade ist, dass er dann nicht drauf eingeht, das dann in der Kommunikation läuft, weil kein Spitzenpolitiker stellt sich ja hin oder Politikerin und sagt, ich bin mir zwar hier nicht sicher, aber ich muss trotzdem entscheiden. Ja, ich glaube aber, dass die Leute bereit sind, heute Entscheidungen besser anzunehmen und nachzuvollziehen, wenn sie einfach auch das wissen.
Ja.
Von wegen, wir wissen gerade begrenzt weit, aber wir müssen jetzt was tun. Also klassisch ist ja die Situation in der Pandemie so gewesen, da nimmt er jetzt nicht drauf Bezug. Aber diese Situation gibt's ja immer wieder. Ne? Auch Ukraine-Krieg und so weiter, diese ganzen Themen. Ja, finde ich eine gute, starke Szene.
Ja, du sprichst den Ukraine-Krieg an, da würde ich dann auch gerne einhaken zu dem Thema. Vielen Satz, der mich ziemlich wütend wäre zu viel gesagt, den ich sehr negativ in Erinnerung habe. Es ging darum, als es losging mit dem Krieg, dass Scholz sagt, dass Putin das jetzt wirklich macht. Davon, das konnten wir nicht glauben, dass er das wirklich macht und die Ukraine überfällt. Wo ich einerseits dachte, wem willst du das erzählen? Und andererseits schade fand, dass Matze Hilscher da nicht nochmal nachgehakt hat. Also er hat sich das so angehört, aber mir war an der Stelle die kritische Nachfrage, weil Zelensky hat ja auch wirklich schon Monate im Voraus immer wieder das Thema angesprochen, gemahnt und gesagt, Leute, die Russen bringen sich hier gerade in Stellung rund um unsere Grenze. Die werden uns jederzeit überfallen. Die planen, uns zu überfallen. Und es wurde immer so abgetan, so von wegen, na, das macht der nicht. Und er hat uns versprochen, dass das nur eine Militärübung. Also er hat es nicht.
Das passt dann halt wieder nicht so wirklich zu den 45%, weil das überhaupt anzusprechen mit den 45% wäre ja so ein Indiz für eine gewisse Fehlerkultur auch. Mhm. Gleichzeitig ist er eben nicht in der Lage zu sagen, ja, da habe ich mich getäuscht. Also man hätte ja da noch schärfer nachfragen können, weil ich sag mal, russische Truppen, ob jetzt mit Emblem oder ohne, stehen ja seit 2014 schon im Osten der Ukraine. Also von daher auch keine Sternstunde jetzt. Ich meine, Hilscher ist kein Politjournalist, ja, der hat es normalerweise mit Schauspielern und anderen Celebrities sind in seinem Podcast. Also nicht Politiker, die irgendwie aufs Ausweichen getrimmt sind und
Ein paar schon. Ich glaube, ja, Lindner war auch schon da. Okay.
Jemand wie Scholz, der geht halt auf die 70 zu, der ist schon ewig in der Politik aktiv, mit allen Wassern gewaschen, vor über 25 Jahren im Bundestag gewählt. Ja.
Stichwort, wer Führung bestellt, der bekommt sie. Darauf spricht den Matze Hilscher nochmal an. Muss man in der Konsequenz dann auch die Verantwortung für was passiert voll übernehmen? Und das fand ich eine starke Frage, muss ich sagen.
Also die Verantwortung übernimmt er ja tatsächlich dann auch, weil er ja sagt, ich bin der Kanzler, aber es steckt halt nicht so viel dahinter oder das, was bei mir zumindest persönlich ankommt, ist halt nicht der Eindruck, dass ich irgendwie gedacht hätte, okay, das ist jetzt wirklich jemand, der da führt. Er versucht sich zu erklären mit der Drei-Parteien-Konstellation, dass das ja ungewohnt sei und im europäischen Ausland überall, wo das der Fall sei, mit drei Regierungsparteien oder Minderheitsregierung, dass das ja auch alles sehr, ich sag mal, instabil sei und da müssten wir uns jetzt alle dran gewöhnen.
Ja, also ich finde, er formuliert es noch anders. Es geht natürlich um die ständigen Streitigkeiten zwischen FDP, Grüne und SPD und namentlich da Christian Lindner, Robert Habeck und eben Olaf Scholz. Auch da hat Matze Hilscher richtig ein, finde ich. Er verweist immer darauf, dass es im Ausland ja schon viel länger Praxis ist, dass mindestens Dreierkoalitionen sind und wir auch in Deutschland uns darauf einstellen müssen, dass es so bleibt, eher noch Viererkonstellationen passieren können. Und wenn er so sich umhört, auch was im europäischen Ausland passiert, dass die alle ihre Fights haben und so. Und da habe ich mir auch gedacht, so, okay. Aber wir sind jetzt in Deutschland und da sagt auch Matze Hilscher, aber das kann ja keine Ausrede sein. Da versucht Olaf Scholz dann einzulenken, aber auch nicht stark, finde ich.
Also da hätte man auch nochmal stärker nachhaken können, weil mit einer Union in der Regierung hat man immer schon zwei Parteien gehabt, de facto. Mit einer CSU, die immer starke Eigeninteressen verfolgt hat, eingefangen werden musste und die dann plus SPD oder FDP, das waren ja so die Regierungskoalitionen in der Vergangenheit, da hätte man schon nochmal nachfragen können.
Mhm. Ja. Finde ich auch. Also eine Sache, die auch mehrfach am Anfang, sowohl Mitte wie Ende, immer wieder auftaucht im Podcast, ist das Ergebnis der EU-Wahl, der Europawahl. Auch da wird er relativ gut konfrontiert mit, wie er am nächsten Tag in der Pressekonferenz versucht hat, die Ergebnisse einzuordnen und dass das auch eher für Fragezeichen sorgt. Und das fand ich auch gut von Matze Hilscher. Also Matze Hilscher hat ihn sogar zitiert aus der Pressekonferenz und Olaf Scholz war sich gar nicht sicher, ob er das wirklich so gesagt hat. Und er hat gesagt, doch, das ist das Wort genauso in der Presse. Da hängt man, ja, vielleicht, okay, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Und es geht ja auch darum, wie kommt er an, weil schlussendlich Titel der Sendung ist ja auch, warum bist du derzeit so unbeliebt? An dem Punkt, finde ich, laviert auch Olaf Scholz. Es wird ja auch dann nochmal die Pressekonferenz von Julian Nagelsmann, unserem Bundestrainer, aufgegriffen, wie sehr er für seine Rede da, seine emotionale Rede da auch für gefeiert wurde. Und Olaf Scholz erzählt noch, dass er den Nagelsmann daraufhin auch angerufen hat und ihm sehr gedankt hat. Wie fandst du die Passage? Das fand ich auch noch einer der besseren.
Ja, war tatsächlich eine der besseren. Und läuft so ein bisschen drauf hinaus, wenn zwei das Gleiche tun, ist es noch lange nicht dasselbe.
Mhm, genau.
Weil irgendwie die Bevölkerung dem Julian Nagelsmann das abgenommen hat, dass er es so meint. Das ist ja nicht nur eine sachliche Aussage gewesen, von wegen, wenn wir uns ja alle gegenseitig mehr helfen im Alltag und zuversichtlicher unterwegs sind, sondern er bringt da eine Emotion mit rein und bringt konkrete Alltagsbeispiele mit rein. Und Scholz nimmt man dieses Verbreiten von Zuversicht einfach nicht ab.
Also es ist eine Vertrauenssache, ne?
Warum ja, das ist eine, so das ist eine Vertrauenssache.
Von Nagelsmann angenommen wird?
Ja, weil also jeder weiß ja trotzdem, dass er das nicht übernehmen können wird oder dass ein Ruck durchs Land geht. Das muss schon ein Stück weit auch aus der Gesellschaft kommen und auch aus der Politik. Und Scholz trägt ja schon lange das Mantra vor sich her, dass eine rechtsextreme Partei wie die AfD eine Partei der schlechten Laune sei. Und ich glaube auch, dass er damit recht hat. Das Thema ist nur, er hat recht, aber er verbreitet keine Stimmung, keine Emotionalität, die in irgendeiner Form dazu führt, dass die Bevölkerung denkt, ja, jetzt ändert sich meine Stimmung. Also für mich ist es gerade in den USA, wir haben ja jetzt so Mitte August aktuell, wie wir den Podcast hier aufnehmen. Und gerade ist wahnsinnig gute Stimmung in den USA bei den Demokraten. Kamala Harris als Vizepräsidentin ist jetzt die Präsidentschaftskandidatin. Sie hat einen unbekannten, aber frisch wirkenden Vizepräsidentenkandidaten und die haben Momentum und die werden gefeiert und die haben Spaß. Und das letzte Mal, als ich eine SPD irgendwie gesehen habe, die Spaß an sich selbst hatte, war 1998 im Wahlkampf mit Gerhard Schröder, der damals eine ganz andere Person gewesen ist, als wie man ihn heute wahrnimmt. Und das ist für mich einfach das Frappierende.
Also ich glaube, der Unterschied ist natürlich auch, um nochmal zurück zu Nagelsmann zu kommen, der hat natürlich auch schon geliefert. Also der hat ja geschafft, mit dieser hervorragenden Vorrunde sozusagen als Gruppensieger einzuziehen und so. Es ist eine Stimmung entstanden, dass die Leute eingesehen haben, okay, wir sind zwar jetzt leider im eigenen Land nicht so weit gekommen, wir sind nicht Europameister geworden, aber bis dorthin baute sich regelrecht eine positive Stimmung in diesem Land auf. Bis hin zu den ausverkauften Fantrikots, gerade dieses pink-lilane Auswärtstrikot, was plötzlich wirklich der heiße Scheiß war. Und das zeigt ja einfach, wie sehr die Leute mitgenommen wurden und er da was aufgebaut hat, so dass auch das Ausscheiden zwar die Leute traurig gemacht hat, aber sie ihm das nicht vorgeworfen haben, sondern seine emotionale Rede, ich meine, er hat ja quasi auch ein paar Tränchen verdrückt, das haben die Leute ihm abgekauft. Und ich glaube, analog dazu hat Olaf Scholz, die etwas schwierigere Arbeit, muss man ja sagen, es nicht geschafft, den Leuten das Gefühl zu geben, ich baue hier gerade was auf, an dem ihr alle teilhaben könnt, wo ihr alle was davon habt. Das empfinden die Leute einfach nicht.
Ich stimme dir ein Stück weit zu, was dieses Emotionale und dieses Wir-Gefühl angeht. Mhm. Ich würde trotzdem behaupten, dass eine Fußball-Europameisterschaft da erfolgreich abzuschneiden, dass das in Anführungszeichen leichter ist, ja, als Deutschland irgendwie erfolgreich zu positionieren. Und dieses Gefühl des Niedergangs, das ist ja so eine Emotion, die einerseits ohnehin in der Bevölkerung herrscht.
Ja.
Ja. Also es gab es ja schon immer, Deutschland als der kranke Mann Europas, und auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist natürlich schon so, und da versucht Scholz ein Stück weit schon darauf hinzuweisen, dass die Erfolge der Regierung, die gehen irgendwie so unter. Mhm. Beispielsweise zu sagen, man kann sich hier lösen von der russischen Abhängigkeit von Gas. Das hat gut funktioniert. Das haben viele der Politik nicht zugetraut. Mhm. Und es hat funktioniert. Oder dass jetzt endlich mehr und mehr der Ausbau der Stromnetze in Schwung kommt, dass bestimmte Gesetze, da weist Scholz darauf hin, von wegen beschleunigter Bau von Autobahnbrücken, dass das alles Themen sind.
Auch die Bahn.
Auch die Bahn, genau. Sanierung der Riedbahn im Rhein-Main-Gebiet. Das sind alles Themen, die angeschoben sind, wo er auch sich bewusst ist, dass das eben länger dauert als nur eine Legislaturperiode. Er ist vielleicht auch gar nicht mehr erlebt im Amt. Mhm. Und das sind auch Punkte, die fair sind, weil ja Politiker dazu neigen, lieber irgendwas Neues einzuweihen, als den Bestand irgendwie in Schuss zu halten, weil da gibt's halt keine schönen Bilder. Aber es ist eben nicht dieses Gefühl da, wir packen es an, wir sind ein Team. Und wenn er, und er ist ja der Kopf der Regierung, er müsste da halt schon was zu beitragen aus meiner Sicht. Und das kriegt er nicht hin. Ob es ihm seine Koalitionspartner, vor allem der eine, da enorm schwer machen, ist nochmal eine andere Geschichte an der Stelle. Aber er ist jetzt auch nicht derjenige, der irgendwie lächelnd auf die Leute zugeht. Um eine Zuversicht zu erzeugen, muss man eben auch klare Aussagen bringen. Und die bringt er nicht.
Was ich auch wichtig fand, es ging nochmal um die Europawahl. Und Matze Hilscher hat angesprochen, was ich sehr stark fand. Und die Antwort von einem SPD-Bundeskanzler zu schwach fand, war die Tatsache, dass bei der Europawahl ungefähr ein Drittel der Gewerkschaften oder assoziiert, sage ich mal, AfD bei der Europawahl gewählt haben. Und das ist natürlich, also wenn SPD und Gewerkschaften sich entzweien und wenn es da schlechte Stimmung gibt bei Gewerkschaften in Richtung Sozialdemokraten, dann haben die wirklich ein Kernproblem.
Also ich glaube, das ist nichts Neues, dass sie ein Kernproblem haben, auch gerade in dem Milieu. Mhm. Das hängt auch nicht nur an Scholz, das ist für mich eine Entwicklung, die sich wahrscheinlich seit Anfang der 80er spätestens mal aufgebaut hat, die SPD ja nicht irgendwie wahrgenommen hat, aber nicht wirklich bis heute ein Mittel gefunden hat, die sich jetzt zuspitzt, dass eine AfD ähnlich wie eine NSDAP eben versucht, auch die Arbeiter abzugreifen.
Genosse der Bosse musste sich ja auch schon Gerhard Schröder gefallen lassen.
Trotzdem würde ich, also gerade, wir können uns ja nochmal dran versuchen, irgendwie die vier sozialdemokratischen Kanzler der Bundesrepublik einzuordnen.
Vorhang auf. Für dich, ja.
Brandt, der große Charismatiker.
Ja.
Der Lotse oder Kapitän Helmut Schmidt, sehr kühl, auch schon komplett unterschiedliche Typen. Dann dazwischen 16 Jahre Kohl, ewig lange. Und dann Schröder, der sich sehr volksnah ja trotzdem gegeben hat, der auch diesen Aufstieg symbolisiert hat, auch mit seiner eigenen Vita.
Ja, ja.
Und auch viele schwierige Themen angegangen ist, Entscheidungen angegangen ist, die ja auch dazu geführt haben, dass es eine Parteienabspaltung von der SPD gab. Also jemand, der wirklich aufs Ganze gegangen ist, dann ja tatsächlich auch die Wahl gegen die CDU verloren hat, Dann folgten 16 Jahre Merkel, wo man aus SPD-Sicht wieder sagen würde, die hat viele Früchte der Schröder-Politik geerntet, gerade was Arbeitslosigkeit angeht.
Wir waren ja bei den SPD.
Aber dann jetzt Scholz, der quasi wieder in der Situation ist, wo man in Anführungszeichen aufräumen muss an verschiedenen Stellen. Thema Energiewende, Thema Digitalisierung, also da viele Baustellen geerbt hat. In einem Multikrisenmodus, den es bei Merkel, glaube ich, so stark nicht gegeben hat, sondern es war dann meistens halt eine Krise.
Sie gehen ganz kurz mal, und es ist, glaube ich, so der persönlichste Abschnitt nochmal in seine Jugend, dass er schon quasi als Schüler formuliert hat, dass er mal Bundeskanzler werden will. Ich glaube, es wird sein Vater zitiert, aber viele andere allgemein genannt, die ihn auch als Besserwisser immer wieder tituliert haben. Wie fandst du das, die Stelle?
Ja, spannend, wie er da auch so ein bisschen ausweichend ist und eigentlich, glaube ich, so argumentiert von wegen, naja, ich habe halt schon gewusst, was ich will und so.
Naja, also, sagt er auch, dass er es nicht toll findet, so genannt zu werden. Also er steht nicht nur dazu und er macht sich auch Gedanken, weil Überschrift ist ja, dass es halt um die persönliche Kritik an ihm geht, ne, warum er so unbeliebt ist, und das spielt da ja auch mit rein.
Leider ändert er sein Verhalten nicht.
Mhm.
Also Persönlichkeit zu ändern ist bei jemandem mit Mitte 60 sicherlich super schwierig und sicherlich auch nicht realistisch, aber sein Verhalten zu ändern, jemanden auch flankierend an der Seite zu haben, der ihn vielleicht besser erklärt.
Mhm.
Ja, und das passiert alles nicht. Also wir hatten ja in anderen Folgen über den Lobo-Podcast gesprochen, und da kann ich mich erinnern, dass es mal um Social Media ging. Und dann war Scholz irgendwie auf TikTok das erste Mal, also mit, ich sag mal, gefühlt 5 Jahren Delay nach der AfD ist auch Herr Scholz bei TikTok, und der erste Beitrag geht um seine Aktentasche.
Ja, ja. Ja.
Ja, und das zeigt halt so die Diskrepanz. Also ihm fehlt da nicht nur Selbsterkenntnis, sondern auch gute Leute um ihn rum, die ihn da gut beraten, weil er muss ja auch nicht alles verstehen.
Ich habe mich halt gefragt, ist er als, ich sag mal, The Boss auch jemand, der sagt, nee, machen wir nicht, machen wir nicht, machen wir nicht? Weil der wird doch, also ich, vielleicht bin ich da naiv, aber ich könnte mir vorstellen, dass er ein versiertes, gutes Social-Media-Team hat. Der nimmt da ja jetzt auch nicht von seinem Kumpel irgendwie den Sohn, der gerade noch studiert, irgendwas mit Medien und sagt, oh ja, kannst bei mir. Ich glaube schon, dass das Bundeskanzleramt respektive die Bundespressekonferenz, dass die Leute haben, die sie auch vorauswählen. Ich frage mich, liegt es daran, dass er, egal was sie vorschlagen, das kann ja auch sein, dass er sagt, nee, das bin ich nicht, nee, das mache ich nicht, nee, das will ich nicht zeigen. Ja, meinetwegen, Aktentasche, okay, können wir machen. Also ich weiß gar nicht, ob er nicht der große Bremser ist. So wie bei, liefern wir Panzer oder nicht. So, warum sollte er nicht da
auch? Weil er sich dann doch nicht traut, eine Entscheidung zu treffen. Kann sein. Also so, halte ich für möglich, finde ich eine interessante These. Auf alle Fälle ist das ganze Thema Kommunikation die große Schwachstelle seiner Politik und seiner Kanzlerschaft, meiner Meinung nach.
Und er nennt es ja eine Kritik an seiner Besonnenheit. Diesen Satz sagt er auch in diesem Podcast.
Man könnte auch ordentlich erklären, warum man besonnen ist. Also die Entscheidung, die er trifft, die erklärt er ja nicht gut.
Ja.
Und das macht er in dem Podcast auch wieder nur begrenzt. Überhaupt nicht im Kontext Ukraine-Krieg und militärische Unterstützung.
Mhm.
Da weist er darauf hin, ja, Abstimmung und so weiter, ne? Aber am Ende des Tages ist es auch an vielen Stellen ja nicht in sich konsistent, dieses Verhalten.
Ich würde sagen, ja. Hörempfehlung, ja oder nein?
Hörempfehlung für die letzten 25 Minuten.
Okay. Aus BürgerInnensicht sage ich auch, schade. Ich sehe da eine Chance vertan, zumal das auch ein sehr zugängliches Format per se ist, Hotel Matze, finde ich. Er ist seiner Linie so ein bisschen treu geblieben. Und man kann diesen Podcast hören, man muss ihn nicht hören. Ich sage trotzdem, vielen Dank fürs Zuhören. Macht euch eine eigene Meinung oder hört unseren Podcast und nimmt das als Extrakt mit, was wir erzählt haben. Es reicht eigentlich auch. Und wir freuen uns über Feedback. Schickt uns eine Mail an feedback@resonanz-replik.de. Folgt uns bei Instagram und folgt diesem Podcast auf jeden Fall.
Danke fürs Zuhören. Bis bald.
Tschüss.